L'ora italiana, eure italienische Stunde mit Kultur, Musik und Veranstaltungen rund um Italien in München.
Jeden ersten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Radio Lora München 92.4.
Einen wunderschönen Abend an alle Freunde und Freundinnen von Lora Italiana und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 4. November, auf den Frequenzen von Radio Lora München 92.4. Auch dieses Mal live aus dem Sendestudio von Radio Lora München in der Schwanthaler Straße begrüßen euch am Mikrofon Fabiana Saviano und mit mir Sergio Spazi.
Hallo.
Hallo Sergio. Christina Cappellari.
Hallo.
Und am Mischpult zuverlässig steht immer für uns Andrea Bonaccina. Hallo Andrea.
Hallöchen.
Und heute Abend, haben wir es schon im Vorspann gehört, reden wir über Italienisch als Sprache. Eine Sprache, die seit jeher vor allem in Kunst, Kultur und Musik, aber auch in Luxusbranche, Mode, Design gesprochen wird und ein großes Ansehen genießt. Und, sorry, auch wenn jetzt nicht so verbreitet ist wie Englisch oder Französisch, bleibt eine wichtige Sprache. Aber wie jede Sprache außerhalb ihres eigenen Landes besteht immer das Risiko, dass für die Sprechenden natürlich auch ein bisschen kompliziert ist, sie zu bewahren. Und bei uns ist es so, dass jedes Jahr findet auch im Oktober eine Woche der italienischen Sprache statt, in der die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten bei ihrer Verbreitung und auch ihrem Unterricht beleuchtet werden. Und heute Abend werden wir so ein bisschen hören, worum es geht dabei und werden wir auch ein bisschen auf die Spur gehen, in welchen Ländern wird überhaupt Italienisch gesprochen in ganzen Welt und auch vielleicht auch eine wie sich fühlen die Italiener, die da Italienisch im Ausland sprechen und nach einer Weile so den Einfluss der anderen Sprache spüren und darüber auch mit Annalisa Bertolo, eine Buchhändlerin, die italienische Buchhändlerin jetzt in München Lehmkuhl Buchhandlung in Schwabing, aber wie immer fangen wir mit der Pillola d'Italiano von Sergio. Danke Sergio, dass du in unser Thema heute einführst und dann sind wir gleich zurück.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Lora Italiana, willkommen zu Pillola d'Italiano von diesem Monat. Die Inspiration für diese Folge stammt aus der Woche der italienischen Sprache in der Welt. Das italienische Wort Lingua ist sehr interessant. Denn, wie wir im Online-Etymologie-Wörterbuch nachlesen können, leitet es sich von einer alten lateinischen Form Lingua ab, die beispielsweise mit dem althochdeutschen Wort Zunga, also dem modernen Begriff Zunge, verwandt ist. Im Italienischen liegt der Ursprung also in der Anatomie, in der Körperteil, der zum Sprechen dient. Daher bezeichnet das Wort Lingua im Laufe der Zeit auch das Produkt, das aus diesem Körperteil hervorgeht. Sprache und Zunge sind im Italienischen immer Lingua, ein polysemisches Wort, also ein Wort mit mehreren Bedeutungen. In diesem Sinne hat mich der Titel des Buches von Elias Canetti auf Deutsch Die gerettete Zunge, auf Italienisch La Lingua Salvata, immer fasziniert. Das Italienische schafft es in diesem Fall also, mit dem Wort zu spielen und gleichzeitig auf das Sprachorgan und die Sprache des Lebens von Canetti hinzuweisen. In diesem Werk erzählt Canetti von seinen Lektüren aus seiner Kindheit und sagt, ich zitiere aus dem deutschen Original, ich frage mich, wie es möglich war, Dante für Kinder zu bearbeiten. Zitat Ende. Dante gilt als einer der Väter der italienischen Sprache und zweifellos ist Italienisch die Hauptsprache, die in Italien gesprochen wird. Aber woher kommt das Wort Italia? Es gibt keine eindeutige Antwort darauf. Man könnte sagen, dass es sich um ein ungelöstes Rätsel handelt. Laut der Accademia della Crusca, die die Antwort von Professorin Carla Marcato wiedergibt, gibt es zwei Haupthypothesen. Einige sagen, dass es aus einer Form oskanischen Ursprungs stammt und mit Vitellio in Verbindung mit dem umbrischen Vitluf, also Kalb, lateinisch Vitulus, übereinstimmt. Für andere hätte es die Bedeutung Lande Italica, ein Volk, dessen Totem das Kalb Italos gewesen sein soll. Wieder andere führen den Begriff auf den Prinzen Italo zurück, den namensgebenden Helden, der den Süden der Albinsel beherrscht haben soll. Wenn es schon schwierig ist, den Begriff Italien zu definieren, ist es vielleicht noch komplexer, eine Erklärung für Italienisch als Sprache zu finden. In diesem Zusammenhang finde ich ein langes Zitat von Pier Paolo Pasolini aufschlussreich, das mir die Gelegenheit gibt, 50 Jahre nach seinem Tod an diesen so wichtigen Menschen zu erinnern. Ich zitiere direkt aus der deutschen Übersetzung. Wenn ich das Italienische kurz und prägnant beschreiben müsste, würde ich sagen, dass es sich um eine Sprache handelt, die nicht oder nur unvollkommen national ist und einen fragmentarischen historisch-sozialen Körper abdeckt, sowohl in vertikaler Hinsicht, die historischen Diachronien seiner Schichtung, als auch in extensiver Hinsicht, die verschiedenen regionalen historischen Ereignisse, die zu verschiedenen kleinen konkurrierenden virtuellen Sprachen geführt haben, und zwar die Dialekte, und die darauf folgende unterschiedliche Dialektalisierungen Erfolg gebracht haben. Zitat Ende. Und wir sind Italiener als Menschen. Eine Antwort darauf zu geben, ist vielleicht unmöglich, aber wir versuchen es trotzdem auf ironische Weise und zitieren den Komiker Paolo Villaggio. Wenn zwei Italiener zusammen sind, vertrauen sie sich Geheimnisse an, zu dritt führen sie philosophische Gespräche, zu viert spielen sie Scopa, zu fünft Poker, zu sechst reden sie über Fußball, zu siebt gründen sie eine Partei, in der sie alle heimlich den Vorsitz anstreben, zu acht bilden sie einen Bergchor. Zitat Ende. Und mit einer ernsthaften Aufforderung zum Nachdenken zu schließen, noch ein letztes Zitat, diesmal von der äthiopischen Schriftstellerin Mahsa Mengiste. Italien muss sich verändern, um zu überleben. Es kann seine Identität nicht bewahren. Zitat Ende. Bis bald.
Und herzlich willkommen zurück auf Radio Lora München 92.4, Lora Italiana, heute Abend am ersten Dienstag im Monat. Und wir reden über Italienisch außerhalb Italien. Wir sind in Deutschland, aber wir wissen, das wird Italienisch wirklich überall gesprochen, werden wir später auch darüber reden. Und natürlich, eine Sprache hat ihre Schwierigkeiten, auch außerhalb zu überleben, ohne große Schwierigkeiten. Und deswegen gibt es zumindest bei uns also offiziell oder institutionell bei uns die Woche der italienischen Sprache im Oktober. Und Sergio, worum es geht genau?
Genau, also es ist also relativ jung als Institution, würde ich sagen. Also diese Woche der italienischen Sprache in der Welt ist eine Veranstaltung, die seit 2001 existiert. Sie wurde eigentlich auf Initiative von Francesco Sabatini ins Leben gerufen, der genau 2001 Präsident der Accademia della Crusca war. Und die Accademia della Crusca wissen wahrscheinlich die meisten von euch, der ältesten Sprachakademie der Welt, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der italienischen Sprache angehören. Sabatini ist heute Ehrenpräsident der Accademia und damals, 2001, beschloss, eine Woche der italienischen Sprache mit zwei Hauptzielen zu fördern. Einerseits die Bedeutung der Sprachkenntnisse im Bereich der Kulturförderung in den Mittelpunkt zu stellen, andererseits die Sprache als Kulturgut zu präsentieren. Und dieses Jahr 2001 wurde für die erste Ausgabe ausgewählt, weil es dann so gleichzeitig das Europäische Jahr der Sprache gefeiert wurde. Und diese Woche findet dann so jährlich statt, in der dritten Oktoberwoche, wie du, Fabiana, gerade erwähnt hast, und hat jedes Mal ein neues Thema. Die erste Ausgabe 2001 war dem italienischen Literatur, Theater und Kino gewidmet. Aber im Laufe der Jahre wurden verschiedene Themen behandelt, zum Beispiel die Musik, Essen, Feste, Wissenschaft, Technologie, Comics und so weiter. Während dieser Woche finden verschiedene Veranstaltungen statt, darunter Konferenzen, Ausstellungen, Aufführungen und Treffen mit Schriftstellerinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter. An diesen Veranstaltungen sind verschiedene Institutionen beteiligt, zum Beispiel Kulturinstituten, das Außenministerium, Universitäten, aber auch zum Beispiel die Gesellschaft Dante Alighieri. Es gab vor ein paar Ausgaben eine interessante Initiative, die jetzt nicht mehr existiert, also ein Wettbewerb Scrivi con me, schreibt mit mir, der sich an Schüler und Schülerinnen italienischer Oberschulen richtete. Und in den letzten Jahren, auch dieses Jahr, hat die Accademia della Crusca einen digitalen Band zum Thema des Jahres veröffentlicht, der in dieser dritten Oktoberwoche kostenlos ist und dann später noch online zur Verfügung steht, aber gegen Bezahlung. Genau. Und die diesjährige Veröffentlichung ist in zwei Teilen gegliedert. Im ersten Teil gibt es dann so ausländische Mitglieder der Accademia della Crusca, die über ihre Lebensläufe natürlich, aber dann so Einschätzungen zum Stand der italienischen Sprache in den jeweiligen Ländern geben. Und dann sehr interessant, vielleicht noch interessanter, der zweite Teil, dann so eine Auswahl von Aufsätzen, die sich mit der Präsenz und Wahrnehmung der italienischen Sprache über die Grenzen hinaus, wie das Thema dieses Jahr ist, befassen. Und es werden unter anderem zum Beispiel Frankreich, Länder des ehemaligen Jugoslawiens, aber auch Deutschland, Estland, Kanada, China und Japan behandelt. Und es wird aber auch gleichzeitig Raum gegeben für Initiativen, die die Rolle der italienischen Sprache in Schulen in Europa und Afrika behandeln.
Also es ist wirklich umfangreich. Und wir wissen, dass tatsächlich Italienisch ist sogar mehr repräsentiert als wir selbst, als Italophone, also Menschen, die Italienisch sprechen und hören, genau, überhaupt wissen. Christina, du hast so ein bisschen mal angeschaut, wie ist es die Präsenz der Italiener, also der Italienisch sprechen in der Welt und was ist jetzt Interessantes?
Genau, also wir werden, also außer den Ländern, die wir schon kennen, zum Beispiel die Vereinigten Staaten, wo wir wissen, da gibt es eine sehr große Italien-Community. Also wir sprechen von der Ostküste. Heute kann ich nicht sprechen.
Kein Problem.
Aber auch in Kalifornien gibt es viele Italiener. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil heute leben dort rund um 1,3 Millionen Menschen italienischer Herkunft. Und es gibt Organisationen wie die Italian Community Service in San Francisco und sie bieten sogar Sprachkursen, Kochworkshops und Kulturveranstaltungen an. Und genau, in Los Angeles gibt es auch weiter also einen großen Einfluss von Italien. In Napa Valley haben Einwanderer aus Italien seit Beginn des 20. Jahrhunderts Spuren hinterlassen. Wenn wir nach oben schauen, in Kanada ist genauso, ist Italienisch sogar noch sichtbarer. Laut der Volkszählung in 2021 bezeichnen über 300.000 Menschen Italienisch als Muttersprache. Und mehr als eine halbe Million geben an, es zu verstehen. Also ich finde, das ist schon eine gute Zahl.
Absolut.
Wenn wir ein bisschen noch Richtung Süden gehen, in Mexiko, es gibt eine sehr nette Sprache, würde ich sagen.
Muss ich jetzt da einen Interessenkonflikt jetzt gleich
ja,
melden?
Ja, also vielleicht, genau, also das gibt, also das betrifft mich auch, dieser Chipilo-Gemeinschaft im Bundesstaat Puebla. Diese Stadt wurde in 1882 von italienischen Einwanderern aus Venedig gegründet. Und noch heute wird dort Cipilegno gesprochen, ein venetisch-italienischer Dialekt, der über Generationen im Weg überlebt hat. Also finde ich schon
Wahnsinn.
Sehr, ja, also das ist heute noch, gibt es sowas. Aber es ist nicht alles, weil in Argentinien, da wissen wir, waren Italiener und sind auch viele Italiener noch unterwegs.
Maßgeblich auch für die aktuelle Sprache selbst irgendwie wichtig gewesen, weil viele italienische Wörter sind sogar in ihre Spanische sozusagen eingeflossen sozusagen.
Und das betrifft ein bisschen dich, Fabiana, weil in Buenos Aires entstand um 1900 sogar eine Mischsprache, das Cocoliche, eine Kombination aus neapolitanischem Dialekt und spanischer Umgangssprache. Also ich wäre jetzt so ein bisschen, also wie sagt man, neugierig zu wissen, wie das aussieht.
Wie das aussieht, ja.
Auch wenn das Standard-Italienisch als selten gesprochen wird, prägt es weiter in Kultur, Identität und Alltag. Also man hört es in Familien, Namen, im Essen und im Klang des argentinischen Spanisch. Dann, wir gehen weiter noch in Brasilien. Es gibt auch dort eine sehr italienisch, also
große italienische
Gemeinschaft.
Also.
Und dort wird noch das Talian, ich glaube, das wird so auch gesprochen, ja. Weil das kommt auch aus dem Venetien. Das ist eine venetisch-brasilianische Variante, die offiziell als Kulturerbe anerkannt ist.
Wunderbar, das ist schön.
Ja, und dann überall gibt es Universitäten und Kulturzentren, die bieten immer häufiger Italienisch an, unterstützt von der Società Dante Alighieri und vom Istituto Italiano di Cultura in San Paolo. In Venezuela existieren bis heute aktive Gemeinschaften italienischer Abstammung. Schulen, Kulturvereine, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, werden nur digitalisiert und modernisiert, um das Italienische für jüngere Generationen zugänglicher zu machen.
Hoffentlich nehmen Sie aber auch das Angebot dann an.
Mhm. Es wäre schön. Wenn wir ein bisschen in einen anderen Kontinent anschauen, und zwar in Asien, es gibt also viele italienische Kulturinstitute, viele Länder lernen Italienisch, immer für die Gründe, dass du schon erwähnt hast, Fabiana. Aber ich würde sehr gerne so ein paar Staaten nennen, weil vielleicht die sind nicht die, die also an man sie gleich denken würde. Mhm. Mhm. Zum Beispiel Indonesien. Das italienische Kulturinstitut in Jakarta bietet Sprachkurse und Prüfungen an. In Singapur, es gibt auch den Italian Language and Cultural Center, der seit den 70er Jahren Italienisch unterrichtet und vergibt auch offizielle Zertifikate. Natürlich China, die haben verschiedene italienische Lehrstühle und Programme. Und in Kasachstan, in Almaty, wurde in 2023 das erste italienische Kulturinstitut für Zentralasien eröffnet. Und Turkmenistan, seit 2022 ist Italienisch eine der Fremdsprachen, die in bestimmten regionalen Schulen unterrichtet wird. Und in Hongkong und in den Philippinen verfügen auch ebenfalls über Zentren und Universitätsprogramme, die Italienisch fördern. Also es gibt viel. Natürlich, was mangelt in diesen Ländern, sind qualifizierte Lehrer. Die sind sehr schwer also zu erwerben. Und Italienisch wird oft auch so wie ein Luxusfach betrachtet. Und deswegen, es gibt jetzt nicht super viele Menschen, die Italienisch einfach so lernen, weil das einfach sehr speziell ist.
Und obwohl zum Beispiel, was Deutschland betrifft, Italienisch tatsächlich jetzt für Deutsche jetzt mal noch immer eine sehr interessante Sprache zu lernen ist. Und darüber unter anderem haben wir mit Anna Lisa Bertolo gesprochen. Sie ist Buchhändlerin und sie hat nach langer Zeit des Abwesenheit hat einen neuen Raum in München eröffnet, innerhalb einer historischen Buchhandlung Lehmkuhl in München-Schwabing. Ein Raum, der wirklich für Italienisch gedacht ist, mit italienischer Literatur. Und wir hören ein sehr interessantes Interview mit ihr gleich und wir hören uns später über unsere Verhältnis zu Italienisch zu sprechen. Viel Spaß dabei. So, in den gemütlichen Räumlichkeiten der Buchhandlung Lehmkuhl in Schwabing begrüßen wir heute bei Lora Italiana Anna Lisa Bertolo, Buchhändlerin und systemische Beraterin.
Auch, ja.
Vielen Dank, Anna Lisa, dass du, wir sind jetzt mittlerweile per Du, dass du uns dich Zeit für uns genommen hast heute.
Sehr gerne.
Seit November 2023 hat München wieder einen echten Raum mit echten Büchern in italienischer Sprache zum Anfassen und Nachschlagen, bevor man sie kauft. Das ist ein magischer Moment und worauf wir immer öfter leider verzichten, denn aus praktischen Gründen und zeitlichen
den Gründen lassen wir öfter leider doch vom Online-Einkauf verführen, weil Buchläden wie Lehmkuhl seit seiner Gründung Anfang des 20. Jahrhunderts immer noch besteht, tatsächlich inzwischen eine Rarität sind. Und deswegen meine Frage an dich, wie ist der entstanden, überhaupt eine italienische Abteilung in der Buchhandlung zu eröffnen? Und insbesondere in Anbetracht der eben dieser aktuellen herrschenden Vermarktungstendenzen des Onlines.
Ich habe hier Ende 2020 angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich war schon hier seit fast 3 Jahren. Mhm. Und ich habe zuerst im ersten Stock habe mich um die Kinderbücher gekümmert und auch andere Bereiche. Dann bin ich unten bei der Belletristik gelandet, hier unten. Und es gab schon einen ganz kleinen Bereich mit italienischen Büchern. Ganz klein. So ein kleiner Teil von einem Regal. Und es war für mich fast eine Provokation, weil das waren so wenige Titel, so wenige Autoren, und aber trotzdem was da.
Ja.
Und dann am Anfang war natürlich akzeptiert, ganz normal. Aber irgendwann habe ich überlegt, so ein Bereich hat für mich keinen Sinn. Ich würde lieber ein bisschen vergrößern. Und ich würde mich freuen, wenn hier so ein Ort ist, wo die Italiener kommen können und Bücher finden können. Das heißt für mich auch nicht nur italienische Autoren zu finden, auf Italienisch, sondern Autoren.
Alle Autoren.
Also
und
Bücher.
Das ist ja auch sehr interessant.
Genau,
ne?
Also, weil ich selber... Ich suche nicht nur italienische Autoren, wenn ich ein Buch lesen will. Und früher war so, weil früher, ich glaube, das Ziel war, dass die Deutschen, die Italienisch lernen, hier italienische Autoren
etwas
finden
haben,
können.
Genau.
Und meine Idee war, nee, ich möchte wirklich einen Ort kreieren, wo alle, auch italienische Einwohner in München,
natürlich,
so eine kleine Buchhandlung finden. Und das haben wir tatsächlich dann, wie du gesagt hast, Ende 23 gewagt. Mhm. Ein positiver Einfluss war, dass ich schon Kontakte in Italien mit Lieferanten hatte. Mhm. Und das war, ich glaube, der große Unterschied davor, dass ich direkt die Bücher bestellen konnte. Das heißt, die Preise konnten viel niedriger sein. Und dann könnte alles sich normalisieren. Also die Leute konnten hier kaufen und die Konkurrenz auch von dem Online nicht so hoch war, weil früher waren die Bücher so teuer, dass ich auch gedacht habe, wer kauft sowas,
vor allem diejenigen,
gerade heute,
die, genau,
wo alle sowieso die Tendenz haben, online zu kaufen, und du siehst, das Buch kostet 30% mehr, warum sollte ich hier ein Buch kaufen? Vielleicht, deswegen habe ich gedacht, das kaufen nur die Deutschen, die nicht so richtig einen Zugang haben, und die finden das hier, nehmen, um Italienisch ein bisschen zu lernen. Aber das war nicht mein Ziel.
Und das wird auch immer weniger.
Und das wurde, das war so eine sehr begrenzte Auswahl.
Das ist ganz passend. Machen wir einen Schritt zurück. Und ich frage dich, wie lange bist du schon in Deutschland? Beziehungsweise, ich weiß, das waren mehrere Phasen. Und hast du dich schon immer mit Büchern irgendwie beschäftigt? Du kannst es uns erzählen.
Also hier in München bin ich seit 2020. Also ich habe sofort hier angefangen. Es war so ein Glücksfall, das war noch Corona-Zeit und Lehmkuhl, wie immer, brauchte zu Weihnachten Hilfe. Ich habe mich einfach vorgestellt und angefangen, so ein bisschen auf mal schauen. Das passte alles, also für mich, für sie, und ziemlich schnell haben sie mir dann angeboten, hier zu bleiben. Das heißt, ich bin eben im Herbst 2020 hierher gekommen und gleich angefangen, bei Lehmkuhl zu arbeiten. Davor hatte ich in Deutschland viel früher, also in den 90er Jahren bis Anfang 2000, in Berlin gelebt. Okay. Also ich hatte schon eine Erfahrung in Deutschland, aber als junge Frau. Und dann war diese Pause in Italien lange, 16 Jahre, und dann wieder hier.
Und wieder zurück.
Mit Büchern, also ich muss sagen, mit Büchern habe ich seit meiner Kindheit zu tun, weil mein Vater auch so ein leidenschaftlicher Leser war und Verleger in Italien. Also ich bin schon aufgewachsen in dieser Welt.
Mit Büchern.
Selber im Jahr 2004 in Italien eine Buchhandlung aufgemacht.
Okay.
Eine Kinderbuchhandlung, Kinder- und Jugendbuchhandlung. Und 16 Jahre dann geführt. Und das war meine erste Erfahrung in der Arbeitswelt mit Büchern. Und als ich hierher gekommen, musste ich diese Buchhandlung verabschieden, und es war schon ein bisschen schmerzhaft, aber ich wusste, ich will weiter in dieser Welt arbeiten.
Okay.
Und Und dann eben, es gab diese glückliche Gelegenheit und ich bin hierher gelandet, ja. Ziemlich unbewusst, dass eigentlich eine der schönsten Behandlungen in München war. Also,
der älteste auch.
Ja, und älteste, genau.
Und vielleicht außer unsere Bahn gerade, aber fällt dir vielleicht ein wesentlicher Unterschied des Bücherverkaufen in Italien, wo du da warst und hier in München? Beziehungsweise du hast dort dich auf Kinderbücher spezialisiert, ja. Und hier hast aber auch eine sehr gut gefüllte Regal für Kinder. Merkst du vielleicht so einen Unterschied, wenn es überhaupt sowas gibt?
Der größte Unterschied ist für mich, dass hier ich viel weniger von dem italienischen Publikum gefragt werde als Empfehlungen. Also die wenigsten fragen nach Empfehlungen,
okay.
von dem italienischen Publikum.
Okay.
Das deutsche Publikum fragt sehr viel,
okay.
Weil sie erstmal haben sie Lust mit mir zu reden über Italien. Also okay. Es gibt München, es gibt eine Liebe für Italien und oft möchten sie auch beraten werden, je nach Niveau, Sprachniveau,
klar, natürlich,
was Einfaches oder was in welche Richtung geht. Und das italienische Publikum, muss ich sagen, ist viel selbstständiger,
okay.
Oder traut sich nicht, ich weiß es
nimmt
nicht.
Nimmt sich zurück.
Sie gehen alleine, schauen. Das ist auch schön. Also das war auch mein Ziel, dass ein Ort ist, wo man selbstständig sich bewegen kann. Und suchen und verschwinden.
Okay.
Und auch mit den Kinderbüchern. Okay. Ich muss sagen, ich habe angefangen auch Bücher vorzulesen hier für Kinder, auch Italienisch, schon zweimal gemacht. Und dann natürlich ist eine Gelegenheit, wo dann die Mutter und Väter mich fragen, was empfiehlst du? Und wir reden über Bücher. Und das hatte ich auch damals gemacht. Wir haben sehr viel mit den Familien, Veranstaltungen, Vorlesungen und so gemacht. Aber ansonsten, muss ich sagen, komme ich nicht so viel in Kontakt mit dem Publikum. Das finde ich ein bisschen schade.
Das ist überraschend zumindest.
Ist überraschend.
Sozusagen eine eher eine Ansprechpartnerin für die Deutsche.
Also in Italien war ganz normal, kommt eine Person rein und fragt sofort, was empfiehlst du für ein Kind in diesem Alter, vielleicht mit diesen Themen oder Problemen. Also in Italien habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass viele Familien, viele Eltern über die Bücher auch ein bisschen Hilfe gebraucht haben.
Mhm. Orientierung.
Orientierung in manchmal schwierige Situationen oder über bestimmte Probleme. Und das hatte mich damals auch angeregt, dann diese Ausbildung als Beraterin zu machen und Familienberater und Beraterin, weil ich habe gemerkt, ein Buch ist ein wunderbares Mittel, aber manchmal reicht es nicht.
Ja.
Man muss schon ein bisschen tiefer gehen und auch anders angehen und helfen.
In Interaktion auch mit den Menschen, genau. Nach welchen Kriterien werden dann die Bücher von dir ausgewählt und wie hast du dich im Laufe dieser Jahre jetzt orientiert, eher spezialisiert auf irgendwas oder einen Trend zu folgen oder eine Mischung davon? Vor welche Herausforderung bist du auch jetzt in dieser Situation?
Ja. Weil natürlich es ist nicht einfach. Ganz am Anfang, ich habe mir als Ziel gelegt, ich will so eine Mini-Buchhandlung, wo ein bisschen alles ist. Es ist natürlich super schwierig, weil der Raum ist nicht so groß. Also es ist
diese kleine Kabinett. Ecke, ja, ganze Hülle, eine kleine Hülle.
Ist ganz nett, aber es ist nicht viel Platz. Und ich habe auch lange überlegt, in welche Richtung, wenn ich ein bisschen von allem, die Gefahr ist, wenig von allem in dem Fall. Ich habe ein bisschen experimentiert. Ich habe mich auch oft an Autoren und Titel, die in unserer deutschen Belletristikabteilung laufen, die sehr bekannt sind, weil ich habe gedacht, auch Italiener, die in Deutschland vielleicht seit lange wohnen, kennen auch die anderen Autoren, die hier bekannt sind, nicht nur die italienischen Autoren. Und ich bin in Kontakt mit meinen Kollegen gegangen. Wir haben so eine Art erste Liste gemacht, damit angefangen und dann in der Zeit auch über Empfehlungen von Kunden oder Kunden, die gefragt haben, ach, warum haben Sie das nicht?
Dann das Bedürfnis, gesagt, was zu lesen.
Das kann ich. Mhm. Zum Beispiel die Klassiker waren viel weniger und jetzt habe ich bemerkt, in der Zeit, in diesen 2 Jahren, dass die Klassiker besonders, italienische Autoren, sind sehr, sehr
immer noch gefragt, sehr gefragt.
Sehr okay. gefragt, auch von den deutschen Lesern. Die, ich muss sagen, die Bücher für, also Belletristik, Narrativa, mhm. für Erwachsene ist am meisten gefragt und mhm, verkauft. Mhm. Sachbücher habe ich immer da, aber gehen weniger. Mhm. Und Kinderbücher aus meiner Leidenschaft sind reichlich da. Die werden auch gekauft, sind vielleicht verhältnismäßig ein bisschen mehr.
Okay.
aber nicht. Ja, aber die lese ich und nehme ich auch immer wieder gerne.
Und die häufigste Frage, die von einem Leser kommt oder von einem Kunde kommt, kannst du dir vorstellen, was könnte sein? Was passiert oft, dass als Bedürfnis sozusagen geäußert wird, jetzt ein spezifischer Autor? Oder?
Also häufig wird mir gefragt von dem deutschen Publikum, ein Buch, das nicht so schwierig ist,
okay.
ein italienischer Autor natürlich, okay. das lesbar ist, nicht viel Dialekte.
Okay.
Ich habe auch eine kleine Liste von ein paar Titeln, auch für meine Kollegen, wenn ich nicht da bin, wenn eben diese Frage kommt, was könnte man empfehlen? Ansonsten Frage nach Novitäten
okay.
oder einfach, was mir gefällt.
Okay.
Ja, das ist so klassisch, generelle, genau. klassische Fragen.
Lora Italiana, die etwas andere italienische Stunde auf Radio Lora München 92.4. Bleibt dabei!
Und bei den Kindern, da du eben Spezialistin bist, wie hat sich geändert auch die Literatur für Kinder? Also ich bin jetzt mal immer sehr neugierig. Einmal war es ein bisschen schwierig, so viele Titel zu finden. Jetzt findet man unheimlich viel Titel und wenn man was verschenken möchte, oh, da kommt man wirklich so ein bisschen Verlegenheit. Ja. Was mache ich? Es gibt natürlich Fantasy und alles, aber auch vieles Interessantes, Neues, Autoren, die man nicht kennt. Wie orientierst du dich oder wie schaffst du?
Also generell, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, ich beschäftige mich wöchentlich mit Novitäten. Also das heißt, ich bekomme immer die Listen von alles, was rauskommt und mhm. ich muss dadurch mich bewegen, Filter machen ja. und ist eine große Selektion machen an Auswahl, weil eben, also die Produktion ist enorm in allen Bereichen. Ja. Was hilft mir, ist mittlerweile die Verlage, wenn ich weiß, der Verlag ist gut, das mhm. hilft mir auch, ja. so eine Auswahl zu treffen. Autorennamen, die ich kenne, in dem Fall von einem Kinder sehr viele Illustratoren, das okay. hilft mir auch, die Illustratoren, die ich mag und die ich kenne. Und dann mache ich diese Auswahl. Manchmal mache ich Fehler und dann kommen Bücher, wo ich denke, okay, hätte ich lieber nicht bestellt. Die meisten ungefähr, also die Orientierung klappte. Meine Auswahl ist in der Regel okay. Mhm. Die Tendenz ist, dass ich viel zu viel bestelle. Das merke ich, weil der Raum ist begrenzt. Und dann aber ich kann immer auch welche zurückschicken. Das ist nicht das Problem. Bei den Kindern, ich gehe sehr viel von meinem Geschmack aus. Mhm. Ich kenne sehr viele Autoren und Illustratoren. Es kommt immer was Neues und ich schaue mal. Zum Glück kann ich immer auch die Titelbilder, also die Covers, mhm. kann ich immer sehen. Mhm. Und das hilft total viel beim Bestellen. So wie, ich glaube, bei den Kunden ist auch
genau so auffällt.
Es ist ein Faktor.
Es ist definitiv ein Faktor. Ja.
Genau. Ja, ansonsten. Bisschen Glück.
Und jetzt Kinder, die da wachsen, natürlich haben sie für die Sprache eine spezielle Situation, weil oft sind nicht nur Italiener, also sie sind wahrscheinlich auch Deutsche, die haben so Doppelsprache. Ich weiß nicht, ob sowas lässt sich auch tatsächlich merken, aber hast du gemerkt, wenn jetzt dann Kinder kommen mit den Eltern, ob jetzt dann sie eine Präferenz für eine Sprache haben oder sie gleichzeitig ein Buch auf Deutsch und eine auf Italienisch holen oder sind sie überhaupt die Italiener? Kinder auch sehr interessiert zu lesen, auch in dieser Sprache, weil oft ist doch eine zweite Sprache, beziehungsweise
ja, genau, wie du sagst, die Kinder wachsen hier mit dem Deutschen, also die erste Sprache ist die deutsche Sprache in der Schule. Das heißt, wenn sie anfangen zu lesen, sie konzentrieren, ich glaube, sich auf die deutsche Sprache. Deswegen verkaufe ich auch viel mehr Bücher für kleinere Kinder, bis zu Schulalter. Dann sind die Eltern, erstmal sind sowieso die Eltern mehr bereit, Bücher vorzulesen und mit den Kindern in Kontakt zu kommen und Zeit zu verbringen. Das heißt, sagen wir so 0 bis 6, 5, 6 werden auch von den Eltern dann ausgesucht und genommen. Wir haben auch Bücher in beide Sprachen für Kinder, das geht auch. Und für die ältere Kinder habe ich bemerkt, die gehen viel weniger. Die Kinder, wie gesagt, sind dann doch beschäftigt mit schon mit der Schule und so. Und ich glaube, es ist seltener, dass sie selber ein Buch lesen möchten. Auf Italienisch. Es werden, ich glaube, von Erwachsenen gekauft und dann weiter verschenkt. Aber oft werden auch an italienische Familien verschenkt, in Italien oder Italien, Freunde und so. Insofern kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Aber viele Jugendliche kommen nicht hier. Also ich habe nicht so oft Kinder ab, sagen wir so, 8, 10 Jahre aufwärts gesehen. Dass sie selber so Bücher also schauen und selber sich lesen.
Und das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, was wir auch in unsere aktuelle Folgen tatsächlich nachverfolgen, so ein bisschen die Rolle und Schicksal der italienischen Sprache. Das ist eine Sprache mit großer Relevanz, auf jeden Fall historisch, wegen Kunst, Kultur, auch im Sinne von sozialer Geschichte natürlich sehr interessant, aber es ist eine Sprache, die ihre Schwierigkeiten im Ausland hat, weil natürlich, vielleicht auch in Italien, wer weiß, aber die Schwierigkeit ist, den Platz zu beschützen, ne? So weiter gut gepflegt zu werden, sowohl in den Schulen, also das Angebot, aber auch zum Beispiel in Ländern wie der Schweiz, wo das ist auch eine Dienstsprache und trotzdem sehr unter Druck steht bei, von anderen Seiten. Und natürlich jetzt auf persönlicher Ebene, die wir Menschen, die hier wohnen, natürlich haben ein eigenes Verhältnis zu ihrer Sprache, die sich entwickelt, also sowohl zur neuen Sprache, aber auch zu Italienisch. Und deswegen meine Frage an dich, hat sich überhaupt dein Verhältnis zu Italienisch geändert und wenn ja, inwiefern?
Also zuerst wollte ich ganz kurz was sagen, weil ich arbeite mit vielen Familien, die zweisprachig sind, die kleine Kinder haben, Neugeborene oder kleinen Kindern. Und das Thema Sprache ist immer ein sehr zentrales Thema. Welche Sprache spreche ich mit meinem Kind? Welche Sprache sprechen wir zu Hause in der Familie? Was lesen wir vor? Und immer wieder ermutige ich die Familien eben sehr viel mit der Sprache zu tun, weil sie wohnen hier. Die Kinder werden natürlich von der deutschen Sprache umgeben. In der Schule, in der Kita und so weiter.
Umwelt sozusagen.
Ja, ihre Umwelt ist deutsch und die italienische Sprache muss gepflegt werden. Das heißt, das Buch ist immer ein sehr guter Mittel dafür, Lieder zu singen, Filme anzugucken, mit italienischen Verwandten viel zu reden, Anrufe zu machen und so weiter. Was meine Erfahrung betrifft, also meine Sprache wird natürlich ein bisschen hier von der Deutsche infiziert. Das ist ganz das klar. Mein Mann ist auch deutsch. Wir reden zu Hause hier. In Italien haben wir fast immer Italienisch geredet. Hier reden wir beide, aber die Tendenz ist immer mehr deutsch. Wir machen unsere Erfahrungen so am Tag auf Deutsch. Das heißt, wenn wir dann erzählen, dann kommt automatisch auf Deutsch. Obwohl ich natürlich, wenn ich müde bin, dann wechsel auf
oder
verärgert, wenn meine Gefühle hochkommen, brauche ich mein Italienisch. Aber ich merke, wir reden dann eine gemischte Sprache sehr oft. Wir fangen einen Satz oder ich auf eine Sprache und am Ende auf eine andere Sprache. Wir haben zwei Kinder und wenn wir zu viert sind, ist es ein ständiges Wechseln von einer oder man wählt ein Wort aus einer Sprache, das genau dieses Konzept
darstellt
besser und der Rest der Satz. Also und das machen komischerweise die Kinder auch. Also die Kinder, wenn sie zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsen, die mischen die Sprachen, aber das ist auch kein Problem, weil sie wissen, dass sie wollen genau dieses Konzept sagen und diese ein Wort auf diese Sprache gibt es nur das. Und das ist auch eigentlich intelligent von ihnen. Und das finde ich auch lustig. Also ich, für mich, ich weiß nicht, ob dann eine Gefahr dasteht, dass meine Muttersprache etwas verliert. Okay. Bis jetzt habe ich eher so als eine Bereicherung.
Eine Bereicherung. Sind deine Kinder jetzt in beide Sprachen dann großgewachsen und habt ihr jemals diesen Streit gehabt? Ich möchte, dass doch eine von den beiden nicht sprechen, was ich oft von Eltern höre. Gab es einen offenen Widerstand gegenüber okay. einer oder andere mal in der Vergangenheit?
Nee, ich finde das auch nicht so vorteilhaft. Also die Kinder zu zwingen, und wenn sie so eine Sprache mit einem Befehl verbinden, finde ich, das bringt das gar nichts. Im Gegenteil. Das soll immer ein von ihnen kommen, dass sie Lust haben, diese Sprache zu sprechen. Wir haben natürlich bemerkt, wenn wir in Deutschland waren, war die deutsche Sprache und okay. in Italien umgekehrt. Wir haben sie gelassen. Wir haben versucht, jeder die eigene Sprache zu sprechen. Sie haben natürlich auf die andere Sprache geantwortet. Wir haben gesehen, es gab Momente, wo sie sich geweigert haben, eine oder die andere zu sprechen, weil sie brauchten, sich integriert zu fühlen. Und das war für sie zu viel. Und vor allem in der Öffentlichkeit wollten sie nur eine Sprache sprechen, und zwar die Sprache, die anderen
die Kinder anderen auch
gesprochen. Und das ist, haben wir, es war nachvollziehbar. Jetzt als Erwachsene, sie sind mittlerweile beide Erwachsene, ich glaube, ihre Muttersprache Nummer, also die erste ist die italienische Sprache, weil sie dort aufgewachsen sind. Aber die haben ein unterschiedliches Niveau. Also die Tochter, die älter ist, die hat weniger Schwierigkeiten mit den deutschen Sprachen. Mhm. Der Jüngere ein bisschen mehr. Ja. Die wohnen aber beide in Deutschland. Deswegen
okay, das
sie entwickeln wunderbar. Jetzt die Sprache weiter. Und wie gesagt, in der Familie ist es eine Mischung.
Und genau, und vielleicht genau das hast du gemacht, was du auch vorher gesagt hast mit deinen Kindern vielleicht, weil das ist auch eine Frage, die oft von Eltern kommt, die so ein bisschen Angst haben, Fehler zu machen. Ich glaube, du hast auch dir jetzt nicht gescheut, so auch die Sprache wirklich lernen zu lassen oder irgendwie also, zu helfen, für uns korrekt zu sprechen und nicht nur so. Genau in diesem
also,
Sinne. Oder wie hast du es gemacht?
Für uns war immer wichtig, dass die Kinder beide Sprache verstehen und lernen, weil wir als Eltern beide unseren Beitrag, wir haben uns in unserer Sprache auch unsere, ich glaube, Individualität, Persönlichkeit genau geäußert. Wir haben versucht, diese Sprache lernen nie mit Anstrengung und okay. Befehle und Verbote oder okay. das alles relativ locker ist.
Aber habt ihr es aber auch offiziell im Sinne, Kinder können auch Grammatik, können sie schreiben, können sie...
Also sie sind, sie haben genau. Glück gehabt, weil sie in eine europäische Schule gegangen
okay,
sind.
Okay, perfekt.
Da haben wir die genau. beiden Sprachen so gelernt.
Genau.
Okay. Ich muss sagen, ich finde kontraproduktiv, wenn man ständig die Kinder korrigiert.
Ja,
okay. Vor allem, wenn man sagt, das sagt man nicht, oder ich verstehe dich nicht, wenn du nicht korrekt sprichst, weil das stimmt auch nicht, das ist nicht wahr. Mhm. Ich finde besser, man wiederholt den Satz richtig.
Genau.
Und das war's.
Und das war's.
Und die Kinder irgendwann lernen das.
Absolut.
Und je lockerer, je lustiger die Atmosphäre ist und auch mit positiven
Ereignisse oder
Gefühle genau, verbunden Gefühle, ist, also mit natürlich mit Beziehungen, mit Freunden, mit Freude. Dann wird die Sprache gelernt.
Ich finde es, genau, das ist, finde ich, eine wichtige Sache zu wiederholen,
ja.
weil da bei vielen Eltern kommt zu viel Stress mit, also
ja, genau.
gerade über Erziehung und alles, das
und die dann Kinder, so gestresst, dass merken sofort, wenn Stress da ist, ich meine,
nicht Perfektionismus
nur,
auch
oder sehr Perfektionismus. Genau. Wenn nicht nur beim Sprachenlernen, die Kinder lernen generell immer viel mehr, wenn sie das verbinden mit ihrer eigenen Neugierde, ihrer Willenskraft und natürlich. Mit Freude.
Genau.
Ansonsten
das muss wirklich mal vielleicht betont werden, weil mittlerweile werden diese Pläne für Kinder so voll gemacht mit allem möglichen ja. nützliche und effektivere Aktivitäten, die man vielleicht
das ist irgendwann Angst von den Eltern, aber
genau, das muss man das vielleicht mal in Erinnerung wieder hervorrufen, genau.
Ja.
Und bevor wir uns verabschieden ja. von dir und bedanken wir uns bei dir, weil du so nett warst und so viel Zeit für uns dann zur Seite gelegt hast, wir haben jetzt die Frage für jede Buchhandlerin und jetzt musstest du uns bitte einen Lesetipp geben. Okay. Vor allem, genau, was du glaubst, dass Lesewert ist, vor allem eventuell auch für Deutsche, die italienische Kultur, die italienische Gesellschaft auch so ein bisschen besser kennenlernen würden.
Also es gibt ein Buch, das ich schon vor einigen Jahren gelesen habe, das mir immer wieder in Erinnerung kommt, wenn so eine Frage kommt. Generell, also das hat jetzt nicht mit Novitäten zu tun, es ist ein Buch, das nicht neu ist, im Gegenteil. Aber es ist ein Buch, das für mich, wenn jemand sagte, was ist ein Buch, das man gelesen haben muss, italienisches Buch von einem italienischen Autor oder Autorin, dann empfehle ich immer wieder das Buch von Goliarda Sapienza, L'arte della gioia, die Kunst der Freude auf Deutsch. Ist auch schon übersetzt worden, zum Glück. Ich empfehle das auch immer wieder hier im Laden, auch an deutschen Kunden. In Italien ist relativ bekannt und sie hat einen großen Erfolg, leider nach ihrem Tod.
Genau.
Aber es ist ein wunderbares Buch, wo auch sehr viel von der italienischen Geschichte vorkommt, weil es ist praktisch die Geschichte von dem 20. Jahrhundert. Diese weibliche Figur, diese Protagonistin ist für mich eine große Inspiration, war
außerordentlich
und als Frau damals und viel, also in der Zeit, wo das geschrieben wurde, war richtig sehr provokativ, also sehr unkonventionell.
Fortschrittlich
auf jeden Fall. Heutzutage vielleicht weniger, aber trotzdem bleibt eine sehr schöne Geschichte. Ja, würde ich.
So, dann haben wir schon erste Empfehlung für unsere Weihnachtsbummel sozusagen in Buchhandlung. Und mir bleibt nur dir nochmal Danke zu sagen für deine Zeit und dass du bei uns Gast war. Annalisa Bertolo vom Leben Cool in Schwabing, die Buchhandlung. Danke.
Ja, sehr gerne.
Mein Name ist Silvia. Ich lebe seit 16 Jahren in Deutschland. Meine Beziehung zur italienischen Sprache hat sich nicht verändert, da ich sie sowohl für meine Arbeit als auch zum Lesen und für meine Kontakte euch benutze. Manchmal entgeht mir vielleicht ein Wort und ich ersetze es durch ein deutsches. Aber meine Beziehung zur italienischen Sprache war schon immer sehr eng.
Ich lebe seit 12 Jahren in Deutschland, benutze Italienisch weiterhin täglich für meine Arbeit und habe es immer geliebt. Ich habe die italienische Sprache wegen ihrer Komplexität, ihrer Grammatik, aber auch wegen ihrer Ausnahmen immer geliebt. Und ich liebe es, sie zu benutzen, weil sie mir ermöglicht, konzeptionelle Nuancen auszudrücken, die ich auf Deutsch und in keiner anderen Sprache ausdrücken könnte. Und während all das für mich selbstverständlich war, als ich in Italien lebte und ich gar nicht darauf geachtet habe, seitdem ich ausgewandert bin, ist es zu etwas Kostbarem geworden, das mir bewusst auffällt. Und etwas, das mir auch eine Art Erleichterung verschafft. Ich war eine Art emotionaler Zufluchtsort, wenn man so will. Und ich achte auch viel mehr auf solche Besonderheiten, wie zum Beispiel den Wechsel des Geschlechts vom Singular zum Plural. Und ich muss lächeln, weil ich denke, dass viele ItalienerInnen Deutsch als eine schwierige Sprache bezeichnen. Aber Italienisch ist auch nicht ohne.
Ich bin Davide und lebe seit 7 Jahren in Deutschland. Meine Beziehung zur italienischen Sprache hat sich in gewisser Weise verändert. Ich habe mehr Mühe, den Konjunktiv zu deklinieren. Mein Italienisch ist manchmal ein wenig durch deutsche Formen verunreinigt, die ich aus Bequemlichkeit und praktischen Gründen in mein Italienisch einfließen lasse.
Hallo, ich bin Elisabetta. Ich bin seit 2012 in Deutschland und seitdem ich in Deutschland wohne, das Verhältnis mit Italienisch hat sich ein bisschen geändert. Und zwar manchmal fehlen mir die Wörter auf Italienisch und ich bin ein bisschen langsamer geworden manchmal, aber einigermaßen ist noch gut. Ciao.
Hallo zusammen, bin Giulio, wohne seit circa 20 Jahren in Deutschland. Was ich sagen kann, klar, Italienisch ist meine Muttersprache und ich spreche trotzdem Italienisch tagtäglich. Ich merke aber, dass öfters auch mit anderen Italienern, ich benutze deutsche Wörter und weil ab und zu, ich glaube, die sind wahrscheinlich doch besser, um meine Gedanken irgendwie verständlicher zu machen. Und ich merke, ich habe diese Mischung zwischen den beiden Sprachen.
Und herzlich willkommen zurück auf Lore Italiana. Und wer sich vielleicht so ein bisschen was erstaunt ist, weil irgendwie die Stimme gehört hat, die waren so Freunde von uns, Bekannte von uns, die netterweise ihr Verhältnis zu Italienisch nach so vielen Jahren in Deutschland geschildert haben und so ein bisschen teilhaben lassen haben. Und wir haben es gehört, dass diese Mischung ist, es einfach macht so ein bisschen das Italienische außerhalb. Das heißt, jede mehr oder minder fühlt sich immer noch wohl mit der Sprache, aber dieser Einfluss ist unvermeidlich und wir sind alle so ein bisschen verwirrt manchmal. Also die Gespräche unter uns Italiener in Deutschland können auch sehr lustig werden.
Auf jeden Fall.
Genau. Und diese Erfahrung teilen wir eigentlich mit unseren Heimatländer. Wie können wir sie? Sie sind eigentlich unsere Nachbarn. Sie sprechen unsere. Sie sind verwandt irgendwie kulturelle oder? Verwandt. Sie sind die Italiener in der Schweiz. Die Italiener in der Schweiz erleben so was Ähnliches, wobei bei denen natürlich die Situation ist ganz besonders, weil Italienisch ist eine Amtssprache in der Schweiz und 8% der Bevölkerung ist italophon. Es sind ca. 760.000 italienisch Sprechende in der Schweiz, davon die Hälfte in Tessin natürlich, weil das ist eben die italienischsprachige Kanton. Und sie erleben auch so diese Spannung zwischen eine sehr gute Italienisch, sogar laut Linguisten der Universität Basel, ist der italienische Amtssprache, die schweiz-italienische Amtssprache sogar besser oder klarer, also erwiesenermaßen klarer als unsere italienische Amtssprache in Italien. Das heißt, es ist besser organisiert, es ist klarer auch für diejenigen, die hören. Und das ist erstaunlich. Obwohl natürlich das Italienisch in der Schweiz hat Einflüsse von Deutsch oder Schweizerdeutsch auch bekommen. Deswegen gibt es diese komischen Worte für uns, diese Aktion, wie man auch auf Deutsch sagt. Wobei Aktion für uns ist Handlung auf Italienisch, aber für die Schweizer, die italienische Schweizer ist die Aktion wie auch in Deutschland so ein Sale oder irgendwas, was kommerzielles ist. Oder gibt es so komplett erfundene Worte wie Servisol, das heißt so Selbstbedienung, so mehr oder minder.
Serviti da solo,
also genau, bediene dich selbst, was überhaupt nicht gibt und würde man nicht erkennen. Das ist sehr lustig. Das weniger lustige Teil, Aspekt der Sache ist, dass momentan wird es schwierig für das Italienisch als Amtssprache, denn eben eine Minderheit darstellt. Und diese Minderheit ist unter Druck auf großer Ebene, vor allem vom Schweizerdeutsch. Und das ist unter Druck gesetzt, weil immer weniger Möglichkeiten oder die Möglichkeiten, Italienisch als zweite Amtssprache zu lernen, vor allem in Früherziehung bzw. auch in den Gymnasien, langsam reduziert sich. Und das sieht so ein bisschen wie nach einer politischen Situation oder Frage aus. Und das, diese ganze Information, wie komme ich darauf? Also genau, ich muss mich bei den Radiotelevisionen della Svizzera Italiana bedanken, also die italienische Schweizer Rundfunk, RSI. Die haben eine sehr interessante Sendung, Reportagesendung, Patti Chiari, heißt es, klare Abmachungen, wie bei der Redewendung klaren Abmachungen erhalten die Freundschaft. Also genauso. Und der ist moderiert von Lorenzo Mammone und die Journalistin Eleonora Terzi und Remi Stormi haben im September eine schöne Reportage veröffentlicht und dann diskutiert mit, auch unter anderem mit der Staatsrätin des Kantons Tessins, Marina Carobbio-Guschetti. Und da haben sie festgestellt, dass grundsätzlich sogar die Institutionen Schwierigkeit haben, Italienisch immer als, also als Sprache anzubieten. Zum Beispiel auf der Ebene der Arbeitgeber. Also normal, die Ausschreibungen werden gemacht, also Italienisch muss gewährt sein, muss da sogar die Rechte gewährt sein, dass eine Person in ihre eigene Sprache arbeitet. Aber dann, wenn es darum geht, richtig in der Realität, dann wird Deutsch und Französisch, aber meistens Deutsch, Schweizdeutsch bevorzugt. Und das ist ja problematisch, weil Schweizdeutsch ist eine mündliche Sprache meistens. Und, aber die anderen Kantons, also die Französisch sprechen oder die Italienisch sprechen oder die Graubunden, die lernen einen Hochdeutsch. Deswegen ist, kann sein, dass am Telefon, am Tresen oder an der Bahnhof, dann finden sie jemanden, der spricht und kein Italienisch kann. Und natürlich, man sagt, okay, du bist eine Minderheit, aber in dem Fall ist es ein sozusagen von der Verfassung geschützte Situation. Und das ist ganz komisch. Und die Frage, die grundsätzliche Frage ist dann, okay, müssen diese Rechte bewährt werden aufgrund der Anzahl der Sprechenden oder weil sie tatsächlich eine kulturelle Basis darstellen. Das ist eine sehr spannende Debatte und ich lade alle ein, die vielleicht so ein bisschen Italienisch können, diese Reportage auf RSI zu suchen, beziehungsweise gibt es auch eine Zusammenfassung schriftlich, denn vielleicht diejenigen, die besser so ein bisschen mit Tools, Übersetzungstools sich auskennen, können gerne auch so ein bisschen davon profitieren. Genau. Wir sind am Ende gekommen. Das schnelle Rennen. Und wir hören uns nochmal die Veranstaltungstipps und dann sind wir für die, um uns verabschieden. Schnell, schnell.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Liebe Freunde von Lora Italiana, schauen wir uns an, was November außer Hauser Maroni kulturell anzubieten hat. Das italienische Kulturinstitut freut sich, Jubilar nach Rom aus Rom vorzustellen. Eine Fotoausstellung, die vom 13. bis zum 28. November in den Räumlichkeiten des italienischen Kulturinstituts selbst zu sehen ist. Sie erkundet die Verbindung zwischen Rom und dem Heiligen Jahr durch den Blick junger Fotografen und bietet eine umfassende und facettenreiche Reflexion über die Bedeutung des Heiligen Jahres heute. Der Fotohausstellungseröffnung um 20 Uhr gehen zwei Vorträge um 18 und 19 Uhr voraus. Beide Vorträge finden in italienischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche statt. Der Eintritt ist frei. Für die Anmeldung schaut einfach auf www.eventbrite.de. Vom 13. bis zum 15. November findet die internationale Tagung der Deutschen Leopardi-Gesellschaft und der Goethe-Gesellschaft München statt. Klassizismus im Zeitalter der Romantik, Goethe und Leopardi, ist das Titel des umfangreichen kulturellen Programms, das Vorträge und Konzerte einschließt. Am letzten Tag, dem 15. November, wird die Veranstaltung durch eine Stadtführung, Italien in München, die von der Dolmetscherin Cecilia Mussini begleitet wird, abgeschlossen. Veranstaltungsorte ist das IBZ, Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft München e.V. in der Amalienstraße 38 in München. Der Eintritt ist frei. Für Anmeldung und Informationen schaut bitte auf dem Internetauftritt des Italienischen Kulturinstituts oder der Ludwig-Maximilian-Universität. Am 24. und 25. November dient hingegen Luigi Pirandello als Schwerpunkt für eine internationale Konferenz unter dem Titel Pirandello zwischen Roman, Kino und Theater. Das reiche Veranstaltungsprogramm kann auf der Internetseite der Ludwig-Maximilian-Universität gesichtet werden. Der Eintritt ist frei, aber die Anmeldung ist erforderlich. Veranstaltungsort ist die Fachbibliothek Philologicum in der Ludwigstraße 25 in München. Migration ist Teil der Stadt München, unabhängig davon, ob wir eine eigene Migrationsbiografie haben. Doch wie erinnern wir an Migration? Wie wird ihre Geschichte in unserer Stadt sichtbar? Welche Verbindungen entstehen dabei auch zwischen Städten? Das Programm Migration erinnern auf der Suche nach gemeinsamen Geschichten behandelt diese Fragen 70 Jahre nach der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens in vielfältigen Veranstaltungen zwischen München und Verona. Im November gibt es 9 Veranstaltungen zum Thema. Am 19. November zum Beispiel zwischen 14 und 18 Uhr gibt es die Ausstellung Italienische MigrantInnen gestern und heute. Eine Reise durch 70 Jahre gemeinsame Geschichte. Präsentiert werden dabei die Ergebnisse eines Interviewsprojekts, bei dem SchülerInnen die Erfahrungen von MigrantInnen von 1955 bis heute festgehalten haben. Weitere Termine findet ihr unter der Adresse public-history-münchen.de/kalender. Viele Veranstaltungen finden auf Deutsch und Italienisch statt. Und viel Spaß wünschen wir euch dabei.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Und auch für heute sind wir am Ende unserer Sendung gelangt. Vielen Dank an unsere Gäste, Annalisa Bertolo von der Buchhandlung Lehmkuhl. Für die Redaktion waren heute zuständig Andrea Bonaccina, Christina Cappellari, Sergio Spazzi und ich, Fabiana Saviano. An der Technik war Andrea Bonaccina.
Die Zwischen- und Hintergrundmusik zu unseren Beiträgen ist von Kevin MacLeod, Chill Music, Alexander Nakarada, Raphael Krux, Music Files und Brian Holtz.
Von Fabiana, Christina,
Sergio
und Andrea.
Einen lieben Dank natürlich auch an euch, die mit uns eine italienische Stunde verbracht habt.
Wenn euch die heutige Sendung gut gefallen hat und uns weiter empfehlen möchtet, besucht unser Instagram-Profil Lora Italiana Monaco oder kommt auf unsere Facebook-Seite l-italiana-radiolora, wo ihr unter anderem den Link zum Podcast der aktuellen Folge finden könnt. Und natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail kontaktieren, und zwar unter loraitalianamonaco@gmail.com.
Wir wünschen euch ganz schnell einen schönen Monat mit den Sendungen von Radio Lora München 92.4 und wir hören uns wieder am Dienstag, den 2. Dezember. Bis dahin, buona serata e a presto!